Einen Monat lang eilen die deutschen Truppen im Westen von Sieg zu Sieg, bei rasch steigenden Verlusten. Geradezu mythischen Stellenwert erlangen Berichte von Rekruten, die frisch vom Abitur an die Front geschickt wurden und beim ersten Sturmangriff bei Langemark in Flandern mit der Nationalhymne auf den Lippen fallen. Doch der Versuch, die französische Armee und ein britisches Expeditionskorps vernichtend und endgültig zu schlagen, misslingt. An der Marne und am Flüsschen Somme können die Alliierten die Front stabilisieren. Damit beginnen 4 Jahre Stellungskrieg. Auch in Elsaß-Lothringen, das 1871 von Deutschland annektiert wurde. Unterwegs am Hartmannsweiler Kopf, einem großen Bergrücken der Vogesen nordwestlich von Mulhouse. Hier sind bis heute Spuren der einzigen Front auf damals deutschem Boden zu sehen. Um die ehemaligen Befestigungsanlagen und eine Chronik der dortigen Kämpfe kümmert sich ein deutsch-französischer Verein, zu dessen Vorstand Hans-Peter Tombi zählt. Auf der Kuppe stehend deutet er Richtung Westen.
Das war das Ziel der Franzosen, dieser Ausblick rein in die Ebene vom Elsass. Denn von hier aus konnte man das Artilleriefeuer steuern und leiten und die Deutschen im Tal stören. Es hat natürlich nicht funktioniert, denn die Abwehr des Feindes war dem Deutschen bewusst. Der deutsche General damals, Gede, sagte, wir schützen das Elsass und indirekt das Badener Land im Hintergrund. Und deswegen war dieser Berg so heiß umkämpft.
Ein Blick in den Osten. Dort wird 1914 ein Mann eine wichtige Rolle spielen, dessen Name die Deutschen noch lange begleiten wird. Paul von Hindenburg. Den General hat der Kaiser eilig aus der Pension zurück in den aktiven Dienst geholt. Denn an der Ostfront hat die russische Armee doch schneller angegriffen als erwartet. Hindenburg und Ludendorff, sein Chefstratege, erhalten dort die Befehlsgewalt und siegen.
Ihr habt einen vernichtenden Sieg über 5 Armeekorps und 3 Kavalleriedivisionen errungen. Mehr als 90.000 Gefangene, ungezählte Geschütze und Maschinengewehre, mehrere Fahnen und viele sonstige Kriegsbeute.
Hindenburgs Aufruf an seine Soldaten nach der Schlacht von Tannenberg ist nicht authentisch. Angeblich fand er Ende August 1914 statt. In Wahrheit aber wurde das Tondokument erst 1917 für die deutsche Kriegspropaganda aufgenommen.
Es lebe seine Majestät, der Kaiser und König! Hurra!
Anders als im Westen erstarrt das Kriegsgeschehen im Osten nicht in Gräben und Bunkern. Es herrscht Bewegung. Die Deutschen marschieren vor. Die Erfolge werden jedoch durch Siege der Zarenarmee gegen Deutschlands Verbündeten Österreich-Ungarn teilweise zunichte gemacht. Die Gesamtlage bleibt daher prekär. Professor Gerhard Hirschfeld.
Es ist ein Bewegungskrieg, der massenhafte Verluste bringt. Ohne deutsche Hilfe hätte Österreich-Ungarn diesen Krieg schon früh aufgeben müssen im Osten. Ein Kriegsfeld sollte man unbedingt noch nennen, das ist der Krieg gegen Serbien. Vor allen Dingen deshalb, weil er von ungeheurer Grausamkeit geprägt ist. Und wir verstehen bis heute nicht bestimmte Reaktionen sozusagen in dem serbischen Gefühlshaushalt, wenn wir nicht wissen, was dort während des Ersten Weltkrieges passiert ist.
So klingt der damalige Versuch, einen Gasangriff akustisch einzufangen. Die neue Waffe wird ab April 1915 eingesetzt, zuallererst von Deutschen. Der Chemiekrieg mit Senfgas, Blaukreuz, Chlor und anderen Stoffen soll wieder Bewegung in das erstarrte Frontgeschehen im Westen bringen. Doch letztlich endet auch diese Eskalation in einem Gleichgewicht des Schreckens und bringt nicht den erhofften Sieg im Völkersterben.
Im Westen dauert der Stellungskrieg also an. Und was das bedeutet, zeigt das Beispiel Hartmannsweiler Kopf. Hier summiert sich die Zahl der Toten, Verwundeten, Invaliden und Kriegsgefangenen in 4 Jahren auf etwa 30.000. Dabei geht es nur um wenige 100 Meter Front. Und dafür wird noch dazu ein gewaltiger materieller Aufwand betrieben. Die Soldaten höhlen den Berghang unterhalb der etwa 950 Meter hohen Kuppe mit Bunkern, Unterständen und Gängen regelrecht aus. Die jeweils 3.500 Mann auf beiden Seiten, die in vorderster Linie kämpfen, haben Strom, Wasser, Etagenbetten und ein unterirdisches Operationszimmer. Hans-Peter Tombi erläutert das in einem der Stollen.
Hier in dem Malepartus-Stollen war ein ständiger Arzt. Das heißt, die Schwerverletzten wurden hierher gebracht von der Front durch ein Stollensystem und wurden hier vor dem Weitertransport behandelt. Durch den ständigen Arzt, der hier sein Dienstzimmer hatte, seinen Schlafraum und seinen Behandlungsraum. Er hat auch hier unten kleinere Operationen durchgeführt, die lebensnotwendig waren.